Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir haben euch in einer der letzten Folgen versprochen, dass wir mal darüber sprechen, was Alkohol während der Therapie macht. Damit meinen wir natürlich nicht unbedingt intoxikiert zum Gesprächstermin zu kommen, denn das ist tatsächlich ein Fall, das habe ich jetzt auch gelernt. Da wird ja die Therapie einfach nicht stattfinden. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, richtig,
ja,
Vero?
In der Regel ist das so, ja.
Weil man da einfach gar nichts draus ziehen kann. Wir alle wissen, wie Gespräche sind, wenn man was getrunken hat. Die fühlen sich sehr gut an, aber sind einfach, ja.
Ja.
Gut, da sprechen wir einfach später nochmal genau drüber. Was wir aber auch generell meinen, ist Alkoholkonsum während der Therapiephase. Also angenommen, ich habe ein Dreivierteljahr Therapie, raten TherapeutInnen davon ab, Alkohol zu konsumieren. Egal, ob ich jetzt erst in 2 Wochen wieder einen Termin habe oder morgen einen Termin habe. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden, ja. Das liegt auch nicht daran, dass wir einfach extrem krasse Spaßbremsen sind, die einfach ein asketisches und trauriges Leben für alle uns wünschen. Und es liegt auch noch nicht mal daran, dass wir vielleicht im Blick hätten, dass Alkohol generell ein Nervengift ist und ja für niemanden gesund und gut. Könnte man ja auch sagen, also der Ratschlag, nichts zu trinken, ist ja eigentlich immer ein guter Ratschlag. Aber auch das ist nicht bei den Ursachen dabei, sondern es geht einfach darum, dass Therapie vor allen Dingen bedeutet, Dinge neu zu lernen. Und Alkoholkonsum generell verhindert das Neulernen. Vielleicht auch spannend für alle Studenten da draußen, die sich auf Prüfungen vorbereiten. Denn also Alkohol verhindert nicht generell Lernen. Obwohl, ich muss sagen, auch ich habe im Studium, in Prüfungsphasen habe ich gar nichts getrunken. Das ist schon auch so.
Nee, habe ich auch sehr wenig getrunken.
Ja, genau. Also ich kenne aber durchaus Studiengänge, wo das nicht, sagen wir mal, berücksichtigt wird. Deswegen, man mag schon den Eindruck haben, ah ja, aber es passt ja schon irgendwie. Oder es gibt ja auch bestimmte Sportarten, wo Alkohol sehr, sehr stark dazugehört. Und auch bei Sportarten ist es ja so, ich will was lernen und mich verbessern. Aber der Eindruck ist, ach, passt schon. Wenn man es aber wissenschaftlich sich anguckt, ist das Lernen halt massiv beeinträchtigt. Und deswegen raten wir davon ab.
Aber jetzt frage ich mich schon, ich habe jetzt morgen Therapie und dann habe ich 2 Wochen keine Therapie, weil die Therapeutin im Urlaub ist. Mhm. Und da würdest du trotzdem sagen, ich habe morgen Therapie und übermorgen sollte ich dann trotzdem nichts trinken.
Ja, also
weil ich quasi Muster in der Therapie lerne und ja auch, ich bespreche was in der Therapie, es gibt Aufgaben, Hausaufgaben, die man bekommt, man redet über Verhaltensmuster und die 2 Wochen, die ich dann Zeit habe von einer Sitzung zur nächsten, da passiert ja das Lernen, das meinst du. Und wenn ich das unterbreche mit Alkoholkonsum, jetzt habe ich es auch richtig verstanden, scheiße.
Genau, weil also rein praktisch gesehen jetzt an dem Punkt, an dem du gerade jetzt bist, theoretisch könntest du ja jetzt noch trinken, weil ihr seid noch in der Diagnostik. Aber also ich würde das jetzt auch nicht so gezielt einsetzen, dass ich sage, nur wenn ich irgendeinen Gedanken ändern will in meinem Kopf, dann höre ich mit dem Trinken auf. Aber das, was du meinst, dieses Wissenskonsolidierung zwischen den Sitzungen, das ist genau das. Und zwar, wir lernen ja, jetzt mal ganz stumpfsinnig basal auf die biologischen Mechanismen runtergebrochen, ist es ja so, wir haben in unserem Kopf Nervenzellen in unserem Gehirn, also Neuronen. Und diese Nervenzellennetzwerke, also neuronale Netze nennt man das, die bilden bestimmte Dinge ab. Also wenn jetzt immer Nervenzelle A und B zusammen feuert, dann ist es so, dass wir, was weiß ich, Rosenduft abbilden. Und wenn Nervenzelle B und C zusammenfeuert, dann ist es halt Nelkenduft oder was, ne? Das ist jetzt recht stumpfsinnig runtergebrochen, weil es sind natürlich mehr als 2 Nervenzellen, die zusammenfeuern. Also diese Muster des gemeinsamen Aktivierens sind halt viel, viel komplexer. Aber man kann es jetzt mal für die Erklärung so runterbrechen. Und neue Verbindungen werden gelernt, indem eben neue Formationen von Nervenzellen gemeinsam aktiv sind. Und wenn das neu ist, ist das sehr schwer zu aktivieren. Also wenn ich dir jetzt sage, du stehst jetzt jeden Morgen auf und dann machst du als erstes mal einen Purzelbaum, dann wird dir das ja am Anfang super schwer fallen und es ist auch super sinnlos. Wobei ich glaube, das würde mir auch, Studie,
ich weiß nicht, ich glaube, es wird mir auch in zwei Monate später, also weil ein Purzelbaum ist schon, sage ich mal, ist so jetzt ohne, nicht in meinem Repertoire.
Ja, genau. Aber naja, aber jetzt nicht, dass du ihn morgens, aber du machst
aber sich einen Purzelbaum. Aber ich habe ein Mega-Beispiel.
Ja.
Ich möchte abends im Bett keine Schokolade mehr essen. Weil das habe ich nun gerade ja gemacht. Das habe ich ja im Sommer gemacht. Mhm. Ich habe immer, da haben wir abends im Bett noch so geschnasselt und lecker. Und dann habe ich immer schon weniger, habe ich immer gesagt, ah ja, nur ein Stückchen und so. Und dann habe ich doch nochmal in die Chips-Tüte. Dann hat mein Körper natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt, ich liege im Bett, gesagt, wo ist die Schokolade? Hello, Schokolade.
Genau.
So, das habe ich mir versucht abzugewöhnen und habe gesagt, nee, ich esse jetzt einfach gar nichts Süßes. Das Bett.
Ja.
Süßfreie Zone, ich lasse es.
Ja.
Das war mega schwer am Anfang. Und wann hat es nicht geklappt?
Wenn du gestresst warst.
Wenn ich was getrunken habe.
Ach so, ja, ja, genau. Das senkt die Impulskontrolle runter, ja.
Ist ja auch ein Zeichen.
Ja, ja, ja.
Es ist doch das Gleiche wie neue Verhaltensmuster lernen. Wann lerne ich sie nicht?
Ja, also da ist sogar die Akutwirkung des Alkohols, die senkt deine Steuerungsfähigkeit. Genau, aber was du brauchst, damit du lernst, ich gehe ins Bett und da ist nichts mit Essen, das ist eine neue Assoziation quasi. Also neue Verbindungen lernst du. Und die lernt man eben darüber, dass diese Nervenzellen ganz viel und oft miteinander feuern. So. Also über die wiederholte gleichzeitige Aktivierung von bestimmten Nervenzellen, die sich dann auch umbauen. Also das ist das Wichtige. Je öfter eine Formation gemeinsam feuert, also die morpht quasi wirklich zusammen. Also die Nervenzellen wandern aufeinander zu. Und dadurch wird dann eben die Übertragung zwischen den Nervenzellen viel, viel leichter und wahrscheinlicher. Und so trampeln wir neue Pfade in unser Gehirn. Also wenn man sich vorstellt, so eine neue Verhaltensweise ist wie sich durch so einen Dschungel schlagen. Da braucht man eine Machete und muss sich da alles den Weg frei machen. Und je öfter ich da aber langlatsche, umso leichter
besser
wird
der
das.
Weg.
Genau. Mhm. Und das passiert über die sogenannte Langzeitpotenzierung. Also diese Nervenzellen werden gemeinsam längerfristig aktiviert, sage ich jetzt mal unwissenschaftlich gesprochen, um es verständlich zu machen. Und das passiert mit bestimmten Botenstoffen. Also am Ende ist es Chemie, was in unserem Gehirn zusammen aktiviert wird. Und diese Botenstoffe und diese Rezeptoren werden von Alkohol gestört. Das heißt, unser Gehirn möchte den Mechanismus machen, ich latsche einen Pfad frei. Und Alkohol führt dazu, dass ich aber seltener den Pfad zu Ende. Ja, genau. Alkohol sorgt dafür, dass ich eine total schnell wachsende Krautart da habe, die mir ständig wieder über diesen Weg rüber wächst. Und das ist eben, wo man sehen kann, neue Therapie heißt neue Wege in den Dschungel schlagen. Und Alkohol heißt mir dabei Knüppel zwischen die Beine schmeißen. So, und das ist eben diese neuen Einsichten, die wir bestenfalls in der Therapie entwickeln. Die werden schlechter gespeichert und auch schlechter generalisiert. Also auch die Übertragung des Gelernten von der einen auf die andere Situation sind gestört. Das kann man messen und haben Studien gezeigt.
Aber reden wir da auch von, wenn ich ein Glas Wein trinke?
Ja, das ist jetzt natürlich, wir reden gar nicht von Einzelfällen, sondern wir reden von generalisierten Ergebnissen von Studien, wo wir sozusagen viele Messzeitpunkte übereinander rechnen. Deswegen, vielleicht bist du ja auch ein heftiges Phänomen, dass du super krass trotz irgendwie Alkohol lernen kannst, weil deine Neurotransmitter sich schwerer stören lassen als bei anderen oder so, ne? Also die ganz individuellen
Punkte.
Ja, glaube
ich jetzt leider nicht.
Nee,
aber würde, glaube ich auch nicht. Aber ist es wirklich, also die Frage, die sich mir stellt, ist, reden wir von Alkoholkonsum, ich trinke dann eine Flasche Wein zum Essen mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Oder rede ich davon, ich trinke 0,1 Rotwein oder 0,1 Glas Rotwein?
Ja, also eine ganz genaue Aussage kann man nicht machen, weil das zu individualisiert ist in der Interpretation der Forschungsergebnisse. Aber es geht vor allen Dingen um die Regelmäßigkeit. Also das heißt, wenn du jetzt, sagen wir auch eine Flasche Wein trinkst, zu einem einzigen Therapiezeitpunkt, Also das wäre halt richtig schräg, aber das wäre, glaube ich, sogar weniger schädlich, da sind wir aber im Bereich der Mutmaßungen, als wenn du jeden Abend ein Glas Wein trinkst. Weil man muss ja gucken sozusagen, wie oft ist dein Nervensystem diesem Nervengift ausgesetzt.
Ja.
Genau. Und vielleicht schon auch forschungstechnisch hat man sich auch angeguckt, wie dieser Mechanismus wieder abgeschwächt wird und die Funktion der Nervenzellen im Hinblick auf die Langzeitpotenzierung normalisiert sich in wenigen Wochen. Also deswegen ist es schon auch korrekt, dass du jetzt während der Diagnostik schon sagst, ah ja, alles klar, dann lasse ich es jetzt mal. Weil dein Körper braucht auch eine Weile, um sich sozusagen davon zu erholen.
Ja, wo ich nur so, ich bin nur so, ja, okay.
Ja, ja, sag ruhig.
Ja, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt nur an mich denke.
Ja.
Wie immer.
Solltest du eh, ich wollte gerade sagen, ja.
Wann habe ich jetzt das letzte Mal getrunken? Also ich habe, genau, also ich hatte gestern ein Punktspiel und da habe ich ein Glas Wein getrunken.
Mhm.
Und davor habe ich getrunken, 12. Januar. Also vor 2,5 Wochen. Und da habe ich ein Glas Sekt getrunken.
Ja.
Und da würde man schon sagen, ja, aber das ist eigentlich nicht, das ist nicht therapiefördernd. Ist das so?
Ja, also ich sag mal so, wenn wir es jetzt auf einen sichtbareren Bereich übertragen. Also Alkoholkonsum ist ja zum Beispiel auch für den Muskelaufbau nicht gerade förderlich. Dann weißt du ja auch, natürlich bauen auch Menschen Muskeln auf, die trotzdem alle 2 Wochen ein Glas Wein trinken. Aber deine Arbeit wird halt effizienter, wenn du es lässt. Deswegen, also die persönliche Kosten-Nutzen-Abwägung, die kann hier niemandem abgenommen werden. Also natürlich sagt man jetzt nicht, ein Glas Wein und kannst du abbrechen, Therapien. Alles für die Katz gewesen. So. Das ist natürlich.
Genau. Okay, die Stunde konnten wir uns jetzt aber echt schenken.
Genau, ja, so, okay. Kannst du's nicht, so kannst du es nicht rechnen.
Verstehe.
Genau.
Ja. Ich verstehe, was du meinst.
Genau, also so absolut kann man es nicht sehen.
Okay, got it, verstehe. Man muss ja auch sagen, dass es zurückgenommen wurde, dass gesagt wurde, ein Glas Rotwein ist gut fürs Herz, dass ja einfach jetzt klar ist, nein, nichts daran ist gut.
Nee,
es ist so interessant, ich weiß auch gar nicht, warum ich da so hader. Ich glaube, ich hader damit, dass bei mir natürlich ganz oft viele Sachen so schwarz-weiß sind und ich das denke, jetzt habe ich gestern was getrunken und morgen machen wir Diagnostik, die ist ja für den Arsch hier.
Nein, nein, so ist es
also
gar nicht.
Also ich habe ein Glas Wein getrunken, ne? 0,1 nach diesem Punktspiel. Und
nein,
das ist
so
ja
ist
Quatsch.
Es
ist ja jetzt nicht so, dass es dann für die Katz ist, aber man muss sich natürlich wirklich überlegen, ja, wie war ich heute Morgen? Habe ich gut geschlafen? Also ich habe lang geschlafen, aber richtig gut habe ich nicht geschlafen, denn Alkohol macht ja auch was mit dem Schlaf.
So ist es. Und zwar, das ist auch so kontraintuitiv, weil viele Leute ja auch denken, ach, so ein Gläschen irgendwas und dann schläft man besser ein. Und das ist auch so, man schläft erleichtert ein. Leider bringt einem das überhaupt nichts, weil die Qualität des Schlafes massiv abnimmt durch Alkohol. Und was wir jetzt in Bezug auf Therapie beim Schlaf brauchen, ist der sogenannte REM-Schlaf. Und da ist es nämlich so, dass unser Gehirn einerseits das Erlebte neu sortiert und zum Beispiel auch Emotionen verarbeitet. Und es werden vor allen Dingen auch Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt. Auch das ist alles recht verkürzt dargestellt. Die Prozesse sind komplexer, aber das ist so grob gesprochen, sind die Aufgaben vom REM-Schlaf. Wenn ich jetzt Alkohol trinke, und da reicht eben auch ein Glas, dann ist es so, dass wir messen können, dass der REM-Schlaf verkürzt ist und auch so ein bisschen fragmentiert. Der ist so abgehackt dann. Und das kann dazu führen, dass eben neu erlernte Inhalte quasi so verpuffen.
Ja, und interessant, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Ich habe nur erzählt, dass ich gestern ein Glas Wein getrunken habe.
Ja.
Und ich habe zwar 8,5 Stunden geschlafen. Es ist natürlich auch eine krasse Situation.
Ja.
Ich habe 5 Stunden Tennis gespielt.
Ja, ja.
So, man ist völlig im Arsch. Ich habe leider zu wenig getrunken, hatte auch Kopfschmerzen heute Nacht.
Ja.
Habe ein Glas Rotwein getrunken, habe zwar 8,5 Stunden geschlafen, aber es ist krass, es ist extrem unterteilt und ich sehe das auch, ich habe mich viel mehr bewegt.
Ja, genau.
Mein Körper hat mir heute Morgen gesagt, macht nichts, das war jetzt irgendwie nicht so toll heute Nacht, aber wird schon besser.
Ja.
Aber sogar mein bekloppter Ring, also mein toller Ring, hat es aufgezeichnet und weiß natürlich nicht, woran es liegt. Denkt vielleicht auch an der Trainings, bestimmt mit allem was zu tun, aber ja, interessant. Entschuldige, erzähl weiter.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und was nämlich dann gestern gewesen sein wird, ist diese 5 Stunden intensiver Sport, die machen Stress und der Alkohol macht auch Stress. Und deswegen, dann hast du einfach das, was wir unwissenschaftlich eine unruhige Nacht nennen. Und wenn man das dann noch mit der Info verknüpft, dass wir eben einen besonders ruhigen und guten Schlaf brauchen, um Neugelerntes zu konsolidieren, also abzuspeichern, dann ist das logisch, was dabei rauskommt.
Ja, also mein Network ist gerade struggling, aber deins
ja,
nicht.
Unsere Networks strugglen dauernd, aber ich glaube, Also wir hatten das ja schon mal und da ist alles richtig aufgezeichnet worden, deswegen wir hoffen das Beste.
Ja, und ich glaube, es wird ja auch alles, ich zeichne ja hier auf und du zeichnest auf.
Das ja, ist, genau. Genau, ja.
Ja, okay, jetzt hast du nochmal natürlich das nächste Thema angeschnitten und zwar, also Schlaf ist eine Sache, ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist vor allem im Alter wird es doch immer schlimmer. Also ich konnte nie gut schlafen.
Ja.
Ich bin nie gut, konnte nie gut schlafen, wenn ich was getrunken hatte oder viel getrunken hatte. Aber dieses Gestresstsein ist halt auch extrem, finde ich.
Ja, bei mir ist es tatsächlich ein umgekehrter Verlauf, aber das liegt nur daran, weil ich komme quasi aus der Hölle. Ich habe mein Leben lang ganz schwere Schlafstörungen. Und je älter ich werde, umso besser kann ich damit umgehen. Und deswegen muss ich sagen, tatsächlich hat sich mein Schlaf verbessert, obwohl er im Alter schlechter wird.
Ah, aber geil. Sehr
genau.
Gut.
Ja, das ist, ich finde auch sehr, sehr dankbar. Ja, aber du sagst es richtig. Stress hat einen starken Einfluss darauf. Das kennt ja auch jeder. Wenn ich viele berufliche Belastungen habe oder Termine, die mir so vorm Kopf stehen, dann schlafe ich schlecht. Und das liegt eben an dem erhöhten Cortisolspiegel. Ja, und der wird leider eben auch von Alkohol ausgelöst. Das heißt, wenn ich regelmäßig Alkohol trinke, dann sind meine Stresshormone erhöht. Und das hat wiederum dann einen Einfluss darauf, wie mein emotionales Lernen stattfindet. Und zwar ist das häufig negativ verzerrt oder auch fokussiert auf Bedrohung. Weil Stress ist ja, um uns zu schützen vor Angriffen. Wir sollen ja fliehen, verteidigen oder Ähnliches machen. Und das wird eben durch Alkohol initiiert und ja, das haben wir dann eben trotzdem und das beeinflusst natürlich unsere Gesamtheit, wie wir Emotionen verarbeiten. Ja, also ich finde, das ist auch was, was man so intuitiv kennt vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das auf alle Menschen zutrifft, aber das finde ich immer so. Im therapeutischen Kontext oder auch privat höre ich an der Art und Weise, wie Menschen die Welt bewerten, oft raus, ob konsumiert wird oder nicht. Weil das so einen bestimmten Verarbeitungsstil fördert und zwar so eine sich im Kreis drehende Negativspirale. So, ach, die Nachrichten sind so schlecht und die Weltlage. Und ja, da stimme ich ja auch überein, das sehe ich auch so, siehst du auch so. Aber wenn das so immer sich wiederholend so im Kreis sich dreht, dann ist das häufig ein Zeichen von erhöhtem Alkoholkonsum. Ich weiß gar nicht, ob nur für mich das so ersichtlich ist, aber ja. Also ich höre das manchmal bei Leuten so raus und dann frage ich sozusagen rückwirkend, kriege ich dann raus, ja, die trinken recht viel und regelmäßig. Ja, ich finde, das ist so eine lösungsverhindernde Art zu denken. So, da gibt es gar nicht so ein Next Level oder so ein Abschluss. Ja, okay, so ist es nun mal, aber wir genießen jetzt die Zeit bis zum Atomkrieg oder was. So, ja, auch sehr witzig. Geile Lösung.
Nee. Auch sehr lösungsorientiert.
Weißt du, ja, sorry. Aber so, dass man halt irgendwie, ja, ich finde, es ist so eine merkwürdige Art, so unabgeschlossene Gedanken immer zu wiederholen. Und genau, also es passt auf jeden Fall zu dem messbaren Ergebnis, dass Cortisolspiegel im Blut korreliert mit der emotionalen Verarbeitung.
Interessant. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht so, aber ich muss sagen, es hat sich irgendwie in den letzten Jahren gar nicht in meinem privaten Umfeld nur, sondern auch Kollegen. Ich finde, überall ist der Alkoholkonsum so extrem runtergegangen und ich finde das sehr angenehm.
Ja, es gibt ja auch jetzt geile neue Trends von alkoholfreien Clubs am Nachmittag.
Ja, genau,
stimmt. Finde ich richtig geil.
Ja.
Einfach 4 Uhr nachmittags tanzen gehen, 3 Stunden lang und nach Hause gehen, keinen Kater haben, früh im Bett liegen. Oh, ja, Hammer.
Ja, ein Traum. Ja. Okay, ich habe jetzt verstanden, was das mit dem Lernen macht. Das ist leider, also was heißt leider, aber das wirklich, muss ich sagen, jetzt denke ich auch, ja, macht schon Sinn, wenn man Therapie. Würdest du denn sagen, gut, jetzt bist du Verhaltenspsychologe, Moment, das sagt man Anna, du bist psychologische
Verhaltenstherapeutin.
Ja, darf man das so sagen oder ist das so ein unwissenschaftlicher Ausdruck?
Dass ich Verhaltenstherapeutin bin?
Du bist psychotherapeutische Psychologin für kognitive Verhaltenstherapie.
Ich nehme es auch simpler, ja.
Nein, du bist psychologische Psychologin für kognitive Verhaltenstherapie. Ja, du bist
Psychotherapeutin.
Psychologische Psychotherapeutin für kognitive Verhaltenstherapie.
Aber da würde ich verzichten auf den Satz, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss meines Erachtens nicht sein.
Sein.
Es reicht Psychotherapeutin.
Du bist Verhaltenstherapeutin. Würdest du sagen, dass jetzt in der tiefen Psychologin und bei einer Analyse bestimmt, und bei einer tiefen Psychologin, das mit dem Alkohol sich genauso verhält? Oder ist das speziell jetzt auf Verhaltenstherapie, weil man da ja so viel lernt?
Nein, überhaupt. Was allen Therapieformen gemeinsam ist, ist, dass Dinge verändert werden sollen. Und deswegen die Konsolidierung von verändertem Wissen spielt bei allen Therapieformen eine Rolle. Jetzt, wenn du es aber so fragst, gibt es natürlich so eine Ausnahme. Es gibt so ein paar Strömungen. Das gab es so vor allen Dingen so in den 60ern, dass so zum Beispiel LSD-Konsum, das setzt ja extrem die Hemmschwelle herab und fördert das so das frei assoziierte Denken und so weiter. Und da haben Menschen angefangen, das für therapeutische Zwecke zu nutzen. Also um zu sagen, guck mal, da konsumiert jemand was und dann sinkt die Hemmschwelle, um so richtig frei an Trauma verdrängte Gedanken ranzukommen. Mhm. Ja, genau. Ich halte da generell nichts. Also es gibt auch Forschung dazu, müsste man sich auch nochmal angucken. Und es ist auch clever, diese Substanzen, zum Beispiel gibt es da, können wir auch mal eine Folge drüber machen, bestimmte Pilze, die das hervorrufen. Auch Ketamin wird untersucht und auch schon eingesetzt hinsichtlich seiner Wirkung. Also diese Substanzen sofort auszuschließen, weil man sagt, ach nee, das hat ja was mit Drogen zu tun. Also die Forschung wurde dann vor allen Dingen auch in den USA recht schnell unterbunden. Das ist dumm.
Aber es gibt doch auch dieses Microdosing, oder nicht?
Genau, deswegen, da gibt es, so, ja, das ja, muss man gut untersuchen und da gibt genau. es Wirkungen, die wir wirklich uns anschauen sollten. Aber ich habe auch mit Menschen zu tun, die sagen, geil, einfach mal auf der Fusion sich einen Trip werfen und mal alles rauslassen und mal gucken. Und das ist unwissenschaftlich und nicht therapeutisch und unkontrollierbar auch, weil wir zum Teil ja noch nicht mal die Substanzen dann kontrollieren, also irgendwelche Straßendrogen sich reinflanschen und dann da irgendwie mit keinen Fachpersonen das irgendwie raus. Also das ist richtig gefährlich und richtig dumm. Also ich weiß nicht, dumm ist jetzt ein doofes Wort, ne? Also es ist ein bisschen, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber es ist auf jeden Fall
kontraproduktiv.
Keine durchdachte Idee, die stabil zu Verbesserungen führt. So, das ist so ein bisschen, wir schmeißen mal was rein ins Feuer und gucken, ob es gut brennt. Ja, das kann schon sein, aber man müsste schon auch genau untersuchen, was sind die Nebenwirkungen. Entstehen da irgendwelche giftigen Dämpfe dabei oder sonst irgendwie was, ne? Also das ist, also wir können auch toll Feuer aus Müll machen, aber ob das dann gesund für uns ist, ist die andere Sache. Also nur irgendwelche Prozesse katalysatorartig anschmeißen, das macht keinen Sinn. Und deswegen, also es mag Therapieformen geben, die den Konsum, den kontrollierten Konsum von Substanzen sogar befürworten, aber wissenschaftlich ist das bis jetzt nicht belegt oder so. Deswegen für die gängigen zugelassenen Therapieformen, die es gibt, also tiefenpsychologisch fundiert, Analyse, systemische Therapie und auch Verhaltenstherapie gilt es gleichermaßen, dass wenn man eine Therapie effizient gestalten will, sollte man insgesamt auf den Konsum verzichten.
Jetzt ist so eine Therapie natürlich auch, haben wir schon gesagt, dass jetzt nicht immer, man geht da raus und sagt, na, juhu, jetzt bin ich ja wieder eine Last leichter, alles ist so tippitoppi. Mhm. Sondern manchmal ist ja auch, dass man denkt, oh, da ist jetzt irgendwie noch ein Stein oben drauf gekommen. Das heißt, der Stress ist ja in der Therapie und die Emotionen, die so hochkommen, sind natürlich in der Therapie total extrem manchmal.
Ja.
Das wird doch wahrscheinlich, ich meine, das wissen wir alle. Also ich weiß nicht, kann ich jetzt auch nicht so generalisieren, aber wenn ich jetzt nicht so gut gelaunt bin und traurig bin, und dann was trinke, dann bin ich ja 100-mal mehr trauriger.
Ist oft so bei Menschen, ja, auf jeden Fall.
Das heißt, es unterstützt ja wahrscheinlich auch den Therapieprozess in dem Falle nicht. Jetzt könnte man sagen, na, vielleicht lehnt man sich da noch mehr an seine Emotionen rein. Aber das sind ja wahrscheinlich abgefälschte Emotionen, ne?
Ja, genau. Deswegen also dieses Postulieren, ach, da kommt man ja viel besser an seine Inhalte ran oder so. Nee, also das ist überhaupt nicht gesagt.
Aber wie kommt es denn, dass zum Beispiel manchmal, ist ja so ein Klischee bei Männern, ein absolutes Klischee, so will ich jetzt nicht falsch verstehen, die müssen erstmal 2-3 Bierchen trinken und dann unterhalten die sich schon über ihre Gefühle.
Nein. Also erstens unterhalten sie sich voll selten dann über ihre Gefühle, sondern man wird ja auch dümmlicher von Alkohol. Man unterhält sich halt über irgendwelche Bierdeckel stundenlang.
Aber das stimmt nicht. Das stimmt. Ich kenne mehrere Fälle, die, wenn sie 2-3 Bier getrunken haben, dann anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen.
Das kann sehr gut sein, weil halt das die Hemmungen herabsetzt. Also ich habe ja Gründe, warum ich normalerweise nicht über meine Gefühle spreche. Also das ist ja immer mein Witz, den ich sage. Wenn ich keinen Alkohol getrunken hätte in meinem Leben, wäre ich noch Jungfrau. So, also zum Beispiel auch für sexuelle Annäherung brauchte ich auf jeden Fall zu Zeiten meines Lebens, heute ist das nicht mehr so, Gott sei Dank, brauchte ich auf jeden Fall mir den Mut anzutrinken. Und das gilt natürlich auch für die emotionale Öffnung. Auch dafür müssen manche Menschen sich Mut antrinken, aber das ist schade. Also der Fakt ist ja nicht, ach ja geil, der kann das halt nur besoffen. Das kann ja nicht unser Fazit daraus sein, sondern unser Fazit müsste ja sein, Warum fällt es denn nüchtern so schwer, sich zu öffnen und darüber zu sprechen? Und anhand solcher Klischees kannst du auch sehen, oft bleibt das ja so. Das heißt, eigentlich müssten wir die Erfahrung machen, wenn ich betrunken bin und ich fasse mir ein Herz und ich spreche darüber, werde ich gar nicht abgelehnt und als Lappen abgestempelt. Warum können sie es denn dann nicht im Folgenden, zum Beispiel auch nüchtern, weil eben diese neuen Erfahrungen nicht als Lernerfahrung in das Gedächtnis einsinken können? Und das ist eben der Nachteil daran.
Ja, man müsste da viel mehr drauf eingehen, ne?
Ja.
Jetzt habe ich hier auf meinem Zettel Motivations- und Belohnungssystem stehen. Was war jetzt nochmal die Frage, die ich dazu stellen sollte?
Das war folgendermaßen. Und zwar, wir wissen ja, dass Alkoholkonsum, deswegen machen wir es ja auch so gerne. Da hatte ich auch neulich eine wirklich geile Diskussion mit einer Person, die bei mir in Behandlung ist, dass ich gesagt habe, ja, ist alles nicht so günstig und so weiter. Und dann hat die Person mich so angeguckt. Ja, aber wissen Sie, also mir geht es eigentlich immer besser, wenn ich was trinke. Und ich war so, hä? Ja klar, Mann, deswegen machen wir das doch alle. So, also wenn es einem nicht besser gehen würde kurzfristig, dann wäre es ja völlig bescheuert, dass wir es machen. Wer hat jetzt Bock auf einen Kater? Halt keiner, würden wir sagen. Deswegen, also wir lieben Alkohol so sehr, weil er in unser Belohnungssystem eingreift. Also die Anflutungsphase vom Alkoholtrinken ist, es wird Dopamin ausgeschüttet, wir fühlen uns besser, wir sind euphorisiert, die Probleme wirken kleiner, unser Selbstwert steigt und so weiter. Ist ja einfach geil, kann man ja nicht anders sagen. Und das ist auch immer wichtig, auch was so Motivational Interviewing angeht oder Menschen zu motivieren, darüber nachzudenken. Es ist ganz, ganz unglücklich, wenn wir als Fachpersonen sagen, nee, das ist aber immer nur schlecht. Weil natürlich ist das nicht nur schlecht, sonst würden sie es ja nicht machen, die Menschen. Ne? Und das wissen wir auch in der Regel selber, wenn wir jetzt Erfahrung mit Alkohol haben. Nee, ist erstmal richtig geil auf jeden Fall. Jetzt ist es aber so, unser Gehirn möchte immer Gleichgewicht haben oder unser gesamter Körper. Also wenn ich in einem Gebiet lebe, was weniger Flüssigkeit beinhaltet, dann reguliert mein Körper runter, dass er weniger Flüssigkeit braucht zum Beispiel. Also unser Körper will immer Gleichgewicht herstellen, je nachdem, was Angebot in der Region ist, wo wir sind. Und wenn wir jetzt, wenn wir als Urmenschen sprechen, in einer Region leben, wo sehr viel vergorene Früchte wachsen, ist ja auch unrealistisch wieder, aber ich trinke jetzt eben sehr viel Alkohol, weil wir inzwischen Eckkneipen erfunden haben. Und dann wird mein Gehirn regelmäßig durchflutet mit dopaminauslösenden Stoffen. Dann möchte mein Gehirn nicht dauernd euphorisiert und geil drauf sein, sondern es möchte wieder das Gleichgewicht herstellen. Mhm. Und deswegen baut es die Andockstellen für das Dopamin ab. Die Rezeptoren für das.
Ist das nicht auch so beim Drogenkonsum? Dass ja, wenn ich genau, irgendwie Drogen wie Kokain mache, dann gibt es immer erst so ein High. Es gibt doch bei Instagram, ich weiß nicht, siehst du, Vero, es tut mir leid, ich gehe wirklich
das macht
vom
gar
Mikro,
nichts.
Ja. Entschuldigung,
halt ein Temperament,
auch ihr da draußen, aber müsst euch dran gewöhnen wahrscheinlich. Es gibt diesen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, scheiße, das wollte ich dir nicht schicken. Es gibt diese Ente, die läuft auf so einem Streifen, die ist gelb, die läuft.
Ja, genau, das mit dem Tropfen, ne?
Mit dem Tropfen und dann nimmt sie den Tropfen. Und dann gibt es einmal so ein und dann springt die so hin und dann und dann fällt die so hin und dann nimmt die wieder einen Tropfen, dann springt die so und dann wird man das, und dann wird die irgendwann nicht mehr gelb, sondern dann ist die quasi ohne, weil wenn sie im Normalzustand ist, nicht mehr gelb, sondern so fahlgelb, so schon fast beige. Ja. Und dann braucht sie den Tropfen, um wieder gelb zu werden, und dann braucht sie 2-3 Tropfen, um wieder zu springen. Aber sie fällt quasi immer mehr auf die Nase und wird deswegen immer blasser und blasser. Und das ist doch das Gleiche, was du auch erklärst, oder?
Ja, genau. Im weitesten Sinne ist es das. Das ist jetzt nicht nur auf Dopamin bezogen, sondern auf, ja doch, im weitesten Sinne ist es das. Ja, ich kenne das Video gar nicht selber.
Du brauchst das immer mehr, um wieder auf deinen Normalzustand zu kommen.
Genau, ich entwickle eine Toleranz gegenüber der Substanz, auf jeden Fall. Ne, genau. Ja, ich kenne das Video gar nicht selber. Nur eins meiner Kinder ist auf einer integrierten Gesamtschule, wo, sage ich mal, der sozioökonomische Status auch dazu beiträgt, dass viele Kinder mit verschiedensten Drogen in Berührung kommen. Und die haben dann so eine sozialtherapeutische Einheit gehabt und über Drogen. Und im Rahmen dessen wurde ihnen dieses Video gezeigt. Und das Fazit meines Kindes war einfach so, war halt eine sehr traurige Message für alle. Weil ich sage mal so, der Typ war sich darüber nicht im Klaren, aber 80% von uns konsumieren halt. Und ich dachte so, okay, ja, stimmt eigentlich. Es ist auf jeden Fall nicht das Video mit dem positivsten Ausgang. Vielleicht sollte man da vielleicht noch so einen zweiten Teil von machen oder so, wie die Ente dann so heftig es schafft,
sich rauszukämpfen, zu widerstehen, ne?
Und sich regeneriert. Ja, weil am Ende stirbt, glaube ich, diese Ente so. Ist ein bisschen sad.
Ja, am Ende krault die nur noch so vor sich hin, so von einem. Ja. Ja, das stimmt. Man bräuchte dann nochmal einen zweiten, wo man sagt, hier gibt's Verhaltenstherapie.
Mein Kind meinte, die Stimmung wäre echt auf dem Nullpunkt gewesen.
Ja, aber zu Recht. Aber ja, man braucht natürlich, dann muss es den Anschluss geben. Und dann muss man sagen, wenn ihr seid oder wenn ihr schon vorher seid oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht mit Substanzen nicht gut um, wendet euch daran, holt euch da Hilfe. Ja. Das wäre natürlich der bessere Effekt gewesen.
Genau, und wenn jetzt in meinem Gehirn halt weniger Rezeptoren da sind, dann ist es eben auch so, dass die gleiche Menge Dopamin einfach nicht mehr so wirkt. Also die Ente fliegt nicht mehr so hoch, auf jeden Fall.
Warte kurz. Wir haben weniger Rezeptoren und dann reicht die gleiche Menge an Dopamin nicht, weil dann Dopamin verpufft, was nicht angedockt wird?
Ja, genau. Also Dopamin kann nur wirken, wenn es an die Andockstelle dran klickt. Und wenn wir weniger von diesen Andockstellen haben, dann kann es sogar sein, dass gleich viel Dopamin ausgeschüttet wird, aber die Wirkung ist halt nicht mehr da. Es fühlt sich weniger belohnend an. Und das ist eben schlecht, insbesondere bei Therapie, weil das auch einen Motivationsverlust verursacht. Wir müssen ja motiviert sein für Therapie. Es ist anstrengend und wir müssen sagen, ja, ey, wir gehen da nochmal rein, wir machen das nochmal. Und das ist halt dann schwerer, wenn ich regelmäßig Alkohol konsumiere. Und das ist auch an sich, finde ich immer, also meinen Supervisanten, die quasi den Beruf lernen, sage ich, dass auch immer die kurze Erklärung ist, wir mit unseren therapeutischen Methoden müssen ja gegen die Methoden, die Patienten einsetzen, anstinken. Also sag ich mal, jemand hat einen emotional belastenden Job, ist vielleicht, was weiß ich, Krankenpfleger auf einer Kinderintensiv und der Umgang mit den belastenden Situationen ist, sobald die Gelegenheit da ist und kein Dienst da ist, kippe ich mir einen auf die Lampe. Das wirkt ja super. Ich trinke Alkohol, ich bin sofort entspannt, ich bin euphorisiert, ich bin betäubt in meiner Emotionswahrnehmung und ich fühle nicht mehr viel. Das ist ja aber langfristig wahnsinnig schlecht, weil die Emotionen in der Tiefe natürlich nicht verarbeitet werden und weil ich halt eine Abhängigkeit entwickle einfach. Und dann komme ich jetzt als Therapeutin daher und sage, ach, wissen Sie, Herr so und so, das ist doch viel besser, wenn Sie den Emotionen Raum geben, wenn Sie den Schmerz zulassen, den Schmerz spüren, vielleicht therapeutisches Schreiben sich angewöhnen und so weiter, vielleicht eine Supervisionsgruppe gründen mit KollegInnen, wo Sie Ihre Emotionen teilen und so weiter. Das ist ja viel, viel schrecklicher, scheißiger und anstrengender als, ach, gieß dir doch einen auf der Lampe einfach. Und das ist so die Sache, unsere therapeutischen Interventionen sind langfristig viel, viel gesünder und führen zu einer Verbesserung des Lebens, aber kurzfristig stinken wir halt heftig ab, zum Beispiel hinter, ich konsumiere einfach Drogen. Und das ist die Konkurrenz, gegen die wir antreten und deswegen werden wir als Therapeuten unsere günstigen Interventionen auch schlechter an den Mann bringen. Die Motivation, das neu zu lernen, ist super gering, wenn ich mir doch weiterhin jeden Abend einen auf die Lampe gieße.
So. Können dann diese
und das ist so ein bisschen...
Ja, das stimmt. Lisa? Da habe ich jetzt auch gar nichts Aufbauendes für dich zu sagen, aber eure Methoden sind anstrengender und stinkiger.
Ja, ich weiß.
Aber nach hinten raus wird die Ente fett, langfristig besser. Ist es denn so, dass Rezeptoren nachwachsen?
Ja, das ist so und das muss man sagen, dass...
Und wie passiert das? Weil eigentlich würde ich ja denken, guck mal, ich merke hier, kriege ich immer mehr Dopamin, dann brauche ich nochmal ein bisschen mehr Rezeptoren, aber so funktioniert der Hase nicht, ja?
Ja, doch. Also sagen wir, du verzichtest jetzt auf Alkohol, dann gibt es ja weniger Dopamin, was ausgeschüttet wird. Ne? Mhm. Und dann sagt dein Gehirn quasi, ach krass, jetzt haben wir aber ein bisschen wenig von diesem Stoff. Da müssen wir mal gucken, dass wir wirklich jedes Molekül erwischen. Lass uns doch noch mal mehr Andockstellen nachbauen. Und so reguliert sich das halt wieder.
Ach so, geil.
Ja, also Homöostase, also dieses Gleichgewichtsherstellen, das wirkt in alle Richtungen. Das Gehirn will immer Ruhe haben oder unser Körper an sich, der will immer, wir sollen gleich warm sein, wir sollen gleich mit Flüssigkeit versorgt sein. Wir wollen immer sozusagen das Gleichgewicht herstellen. Und wenn das Gleichgewicht nicht mehr da ist, weil zum Beispiel weniger konsumiert wird, ja, natürlich regeneriert sich das wieder.
Aber wahrscheinlich sagt der Körper erst, nee, konsumier mal.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, also sozusagen der Teil, wo weniger von dem Stoff ankommt und das Gehirn erstmal merkt, ach krass, wir haben jetzt weniger Dopamin, das ist ein Teil, in dem ich niedergestimmt bin. Das ist der Teil, in dem meine Stimmung, meine Dopamin, mein Belohnungsempfinden runtergedimmt ist. Erst darauf reagiert der Körper. Erst dann sagt der Körper, ach Mensch, jetzt sind wir aber sehr traurig. Vielleicht lassen wir uns mal mehr Andockstellen wachsen, um eben jedes Molekül auch nutzen zu können.
Ja. Ich muss sagen, dann habe ich also durch deine Erklärungen jetzt habe ich tatsächlich viel mehr verstanden, warum es sinnvoll ist, gerade während der Therapie nicht zu konsumieren. Und jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage, bevor wir uns hier verabschieden. Jetzt reden wir momentan immer auch viel von den Patienten und warum ist es für den gut. Aber jetzt bin ich Therapeutin und ich behandle jemanden mit schweren Depressionen.
Ja.
Der eventuell auch medikamentös eingestellt wird, weil wir merken, ah, das hilft.
Ja.
Diese Person konsumiert sehr viel Alkohol. Sehr viel ist ja auch Ansichtssache wahrscheinlich. Regelmäßig. Ja. Jeden Tag.
Ja.
2-3 Cocktails, 1,5 Flaschen Wein. So. Und ich jetzt als Laie sage, Mensch, das ist aber gar nicht mal verwunderlich, dass die Depression nicht besser wird.
Ja, ich als Fachperson sage das auch.
Ja, aber was mache ich denn dann als Therapeutin? Und vor allem in dem Moment, wo ich sage, es warten so viele Leute auf einen Therapieplatz. Und dann ist hier jemand, den ich behandle, wo es gar nicht besser wird, weil der weiter konsumiert. Bin ich da nicht als Therapeutin so zwiegespannt, dass ich sage, wissen Sie, Frau oder Herr so und so, ich muss Ihnen jetzt leider sagen, das macht hier keine Fortschritte aus den und den Gründen. Ich kann Sie leider nicht weiter behandeln. Ich möchte diesen Therapieplatz jemandem geben, der irgendwie eine Einsicht hat.
Ja, also so würden wir das jetzt individuell nicht formulieren, aber in der Sache hast du komplett recht. Und das ist auch so, die Wirtschaftlichkeit unserer Therapien wird ja überprüft von Gutachterinnen. Also Menschen, die Krankenkasse beauftragen, wir müssen einen Bericht schreiben an den Gutachter oder an die Gutachterin und müssen sagen, das und das liegt vor, so und so ist die Prognose. Und da ist es auch häufig so, dass wenn schädlicher Alkoholkonsum oder eine Suchterkrankung da ist, dass dann die Rückmeldung ist, sie kriegen erstmal so und so viele Stunden, um eine Abstinenz herzustellen. Häufig ist es auch so, dass diese Abstinenz sogar extern überprüft wird noch, durch Drogentests zum Beispiel. Und das ist aus wirtschaftlicher Sicht absolut sinnvoll. Und so kommuniziere ich das eigentlich eher, ne? Dass ich dann sage, ja, also folgendermaßen, der Gutachter hat auch gesagt so und so.
Aber wenn ich das noch gar nicht weiß, wenn quasi ich erst während der Therapie merke, ach so, die hat mich einfach ein bisschen angelogen, die säuft halt wie bescheuert.
Genau, das gibt es auch. Da habe ich auch tatsächlich gerade einen Fall, wo ich das, ich sag mal so, wir können nur mit dem arbeiten, was uns erzählt wird. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin stocknüchtern, bin abstinent und er ist es einfach nicht, ja, dann macht man halt eine sehr ineffiziente Therapie, ohne die Ursachen zu bemerken. Also, dass es ineffizient läuft, das merkt man schon. Und ich habe das auch häufiger, dass ich das Gefühl habe, da konsolidiert sich gar nichts. Wir besprechen jede Stunde das nochmal und dann forsche ich da auch relativ fix nach, woran liegt das? Müssen wir das nochmal schriftlich festhalten? Verdrängt derjenige zwischen den Sitzungen, dass er überhaupt in Therapie ist und übt nicht? Was sind die Ursachen? Und da kommt man in der Regel drauf, dass es vielleicht am Alkoholkonsum liegt. Da frage ich dann auch nochmal nach, wie sieht das aus? Wir haben am Anfang mal besprochen, sollen sie nicht? Wie kommen sie damit zurecht? Und dann sagen Leute auch oft schon, ach so, ja, ich dachte, so wichtig wäre es nicht und so weiter. Ne? Es kann natürlich sein, dass mich jemand komplett täuscht und hinter das Licht führt. Da bin ich nicht gefeit dagegen, aber das ist dann halt einfach eine ineffiziente Therapie. Also ob der Therapeut davon weiß oder nicht, ändert nichts am Outcome. Da kommt nichts bei rum. Das ist ineffizient. Und manchmal machen wir auch ineffiziente Therapien. Das ist ja einfach so. Also wir können jetzt nicht alles nur wegen der mangelnden Therapieplätze auf die Effizienz
draufschieben.
Und es hat auch jeder das Recht, Zeit zu haben, sich mit solchen neuen Herausforderungen anzufreunden. Also wir können jetzt auch nicht als Fachpersonen und Behandlerinnen sagen, ja, erstmal müssen sie jetzt hier abstinent sein, dann fangen wir erst an. Da kann ich ja auch den Depressiven sagen, so erstmal gute Laune entwickeln und dann fange ich an. Oder den Ängstlichen erstmal hier schön normal leben und dann machen wir Therapie. Das ist so ein bisschen
keine Frage, aber,
die Katze
aber
im Sack
wenn die
verkaufen.
Einsicht fehlt, ja, aber wenn sie Einsicht fehlt,
dann ist es auch so, dass die motivatorischen Faktoren in der Regel zu Abbrüchen führen. Also das hatte ich jetzt auch wieder einen Fall im Sommer, wo jemand erst einsichtig war und gesagt hat, ja, das macht total Sinn und dann gesagt hat, ach komm, so ein bisschen Spaß wird doch auch mal drin sein und einfach wieder begonnen hat zu konsumieren und die Symptome sind alle wieder da gewesen und dann habe ich halt noch zweimal gesagt, Entschuldigung, es liegt an dem Konsum, ich hatte das auch eingangs erklärt, wir können das gerne nochmal wiederholen und so weiter und dann hat die Person irgendwann gesagt, nein, ich glaube, es sind andere Gründe. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ich werde an nichts anderem arbeiten mit Ihnen, weil das aus meiner fachlichen Einschätzung nicht effizient ist. Und dann hat die Person natürlich die Therapie nicht weitergeführt. Ist ja logisch. Das ist ja dann auch, da ist ja die Zielklärung
ja, ja
überhaupt nicht übereinstimmend. Genau, genau. Das ist einfach nur folgerichtig und total,
ja.
Genau, ist auch jedem das gute Recht. Also so ist es nicht. Ich bin da auch nicht pisst oder sonst irgendwie was, sondern ich sage dann, ja, ich mache es leider nicht anders.
Aber das ist doch der richtige Schritt. Das ist doch der richtige Schritt,
ja.
Dass man dann sagen muss, passen Sie auf, dann geht es doch mit uns hier nicht weiter.
Ja, genau.
Ja, oder man gibt demjenigen oder derjenigen nochmal eine Chance und sagt,
ja, eine Chance.
Wir können auch erst Ihr Suchtproblem lösen.
Genau. Eine Chance ist aber, dass derjenige sagt, ja, ich möchte das auch versuchen. Ich sage ja nicht den Leuten, sie müssen es schaffen und abstinent sein und kein Suchtproblem mehr haben. Das sage ich niemandem.
Ja.
Und es kommt ganz viel Zurückschritten innerhalb von therapeutischen Prozessen. Das ist absolut gar kein Problem. Das ist erwartbar.
Ja.
Und gehört zum Prozess absolut dazu. Aber wenn jemand sagt, ich möchte weiter konsumieren und trotzdem die Therapie machen.
Ja, das geht nicht.
Genau, dann sage ich halt, und auch nicht zur Bestrafung, sondern dann sage ich einfach, nein, da ist mir meine und ihre Zeit zu schade dafür, weil das wird nicht zum Erfolg führen. Das wissen wir sehr sicher aus der Forschung.
Und was jetzt gibt aber TherapeutInnen, die dann trotzdem weitermachen?
Ja, schade.
Also, okay.
Ist jetzt ein bisschen schroff gesprochen, aber ja, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ich sage das auch manchmal, wenn ich Leute im Erstgespräch habe und die berichten mir, ich bin schwer depressiv, ich habe Angst und so weiter. Und dann auf Nachfragen kommt raus, ach ja, und ich konsumiere diese und diese Substanzen. Dann sage ich immer, weil ein Erstgespräch ist natürlich also so eine psychotherapeutische Sprechstunde, zu der ich verpflichtet bin, sie anzubieten, obwohl ich keinen Therapieplatz habe. Da weiß ich, ich sehe die Leute genau einmal. Und dann sage ich denen relativ trocken, sie glauben, dass ihre Probleme dazu führen, dass sie konsumieren. Ich sehe es umgekehrt. Ihr Konsum führt zu ihren Problemen. Und wie auch immer man hier Henne und Ei definiert, sie müssen als erstes mit dem Konsum aufhören. Das klingt jetzt hart und schlimm für sie. Aber ich gebe Ihnen mit auf den Weg, auf der Suche nach einem Therapeuten, der Sie behandelt, nach einer Therapeutin. Jeder, der Ihnen was anderes sagt, das ist fachlich nicht korrekt. So.
Mhm.
Das ist natürlich hart gesprochen, aber das ist, ja, also das ist State of the Art und das ist genau das, was wir, also die Forschungslage ist ja nicht immer das, was uns in Kram passt. Also ich hätte auch gern, dass Alkoholkonsum mega gesund ist, einen schönen Turn macht und Haare bis zum Hintern und keine negativen Konsequenzen da. Also ich wäre die Erste. So, ich habe richtig Bock auf die guten Wirkungen von Drogen und Alkohol, da habe ich richtig Freude dran. Aber man kann sich ja nicht drüber hinwegtäuschen, dass die langfristigen Konsequenzen immer scheiße sind.
Nee, absolut. Kann da gar nichts zu sagen. Ich fand es nur so interessant, weil wir hatten ja bei meiner Diagnostik auch darüber gesprochen. Heißt das dann auch wirklich gar kein Alkohol? Heißt es dann wirklich nicht mal ein Glas Wein? Und ab wann habe ich denn das Problem? Und während der Therapie? Aber so zusammenfassend sind, finde ich, zwei Themen, die wir heute groß aufgemacht haben. Das eine Thema ist, ich bin in einer Therapie, habe aber eigentlich ein leichtes oder ein starkes, mittelschweres Einsuchtproblem. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Da muss ich das mit angehen und möglichst definitiv abstinent sein. Weil sonst die Therapie nicht wirkt. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema sind ja auch kleine Mengen von Alkohol während eines Therapieprozesses. Und das kann man wahrscheinlich, wird man niemandem verbieten können. Und man kann, glaube ich, als Therapeut nur sagen, also das und das sind die Vorteile davon, wenn du es nicht machst. Der Lernerfolg wird besser, der Schlaf wird besser, der Stress wird besser, du wirst mit den Situationen besser umgehen können, du kannst besser deine Fortschritte vermerken. Es hat nur Vorteile, während deines Therapieprozesses nichts zu trinken.
Ja, auf jeden Fall. Kurzfristig ist es so, dass depressive Symptome und Angstsymptome sich verbessern, wenn ich auf Alkohol verzichte. Mein allgemeines Funktionsniveau steigt. Und langfristig ist es so, dass auch die Therapieergebnisse stabiler sind und längerfristig aufrechterhalten werden können. Ich habe weniger Rückfälle. Ich habe stabilere Symptomreduktionen während der Therapie und ich habe bessere soziale Funktionswerte und das ist einfach eine Sache. Es ist ja nicht nur so, ah, jetzt sind wir die Spaßbremsen und jetzt ist die Party hier zu Ende, sondern keinen Alkohol trinken ist langfristig gesehen eine geile Party.
Die größte Party.
Auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja mal so, ich stehe auf einen klaren Kopf, weil ja, langfristig ist das Leben ja viel belohnender, wenn ich auf diese kurzfristigen positiven Aspekte verzichte. Und deswegen, also das mit der Spaßbremse ist auch nur ein Witz. Eigentlich halte ich mich für sehr, sehr lustig.
Ja, Vero, dann vielen Dank für diese Gehirnerschütterung. Das war ein wichtiges Thema, glaube ich. Gerade auch, wir besprechen manchmal, finde ich, ja, so schwerwiegende oder extreme Situationen oder tatsächlich jemand, der eine Suchtkrankheit hat etc. Aber manchmal ist es eben auch wichtig, finde ich, auf die für uns alltäglichen Sachen einzugehen. Wie das Glas Wein gestern wäre besser gewesen, nicht zu trinken. Mein Kopf wäre klarer gewesen, ich hätte besser geschlafen. Mein Körper hätte sich von den sportlichen Strapazen viel besser erholt. Und Hand aufs Herz, also hat sehr gut geschmeckt. Aber hätte ich es jetzt nicht getrunken. Für Spaß hätte ich genauso viel gehabt.
Genau.
Sehr interessant. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ich dir auch und euch da draußen.
Und vielen Dank für diese Gehirnerschütterung und euch da draußen auch. Ja, genau. Folgt uns. Liked uns. Kommentiert unseren Podcast gerne. Und vor allem schickt unseren Podcast ja auch den ein oder anderen Freund zu, dem das vielleicht gefallen würde. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Weil ich sag's mal so, es läuft jetzt rechts ein bisschen Tennis nehmen. Mhm. Wenn du meinst, ich bin zu abgelenkt, dann musst du mir sagen, dann muss ich es ausmachen.
Dann mache ich dieses Zeichen.
Gut, wenn ich es nicht sehe, weißt du Bescheid.
Genau. Ja, ach, wo wir schon bei Rüben sind. Bitte Sprüche in dieses Mikro hinein. Du bist ein agiler Gesprächsmensch.
Entschuldigung.
Und ich höre
jetzt
immer
auch
den
wieder.
Ton und denke immer, nein.
Nein. Aber ich gucke doch, warum. Ich verstehe es halt einfach nicht.
Richtig krass. Und ich hänge immer so, weißt du, und krieg schon so einen Nackenkrampf. Man muss ja auch ein Mittelding kriegen zwischen wie Böhmermann, der den ganzen Tag rumschmatzt in seinem Podcast. Es soll ja auch authentisch sein und nicht jetzt wie so eine BR2-Serie oder was. Aber ja, der Ton verschwindet halt schnell. Er ist ein scheues Reh.
Wir nehmen ja schon auf.
Achso, ja. Nee, wir machen eine Schweigeminute.
Vero. Kleinen Augenblick. Siehst du, jetzt bin ich zur Seite gegangen, Vero. So, da darf ich agil sein, hm?
Ja, ja, da darfst du agil sein, aber man weiß nicht genau, hast du dich geräuspert oder ist deine Nase länger geworden?
Ich habe gerübst.
Wir halten unsere Versprechen.
Ach so. Nein, wir halten unsere Versprechen. Wir haben nie versprochen, dass wir Instagram mehr machen. Wir haben immer nur gesagt,
stimmt.
Wir geben
das
unser Bestes.
Das stimmt, ja, weil wir auch wussten, unser Bestes ist gar nicht gut.
Doch, unser Bestes ist absolut ausreichend zwischen zwei Vollzeitjobs und noch ehrenamtliche Tätigkeit.
Ja, ja.
So.
Ja, das stimmt.
Jetzt wird hier mal ein Punkt gemacht.
Nee, ich weiß, aber ich war jetzt fertig. Ich hätte jetzt angefangen, mich im Kreis zu drehen, deswegen.
So, nee, dann hören wir wieder lieber auf. Aber. Ui, Entschuldigung. Hoho. Warte. Unglaublicher Ball. Sorry. Unglaublicher Ball. Stopp erlaufen. Gegenstopp, dann gewartet. Lob durch die Beine nach hinten und Wahnsinn. Entschuldigung. Da war ich jetzt gerade abgelenkt. Hoppala.